Mir ist was Krasses aufgefallen. Und zwar Fahrschule.
Oh.
Guck mal, du machst Theorie, dir wird das beigebracht. Dann kommt jemand an, sagt, setz dich, fahr los. Du saßt vorher noch nie in einem Auto, bist noch nie Auto gefahren, du sollst Auto fahren. Dann machst du das. Dann kommt zu dem weiteren, der halt neben dir sitzt, noch ein weiterer, der halt neben dem sitzt, der dann hinter dem, der neben dir sitzt, sitzt. Ja, genau. Und dann machst du eine Prüfung und wenn du dann bestehst, dann sollst du alleine Auto fahren.
Ja.
Das ist crazy.
Das ist crazy. Weißt du, was
Das hat mich so fertig gemacht. Ich war am Wochenende feiern und da habe ich das gemerkt. Ich saß in der Bahn und dachte mir, boah, der Bahnfahrer, ne? Der saß mal in der Bahn, wo neben dem jemand saß, und dann saß der in der Bahn, wo neben dem, der neben ihm saß, jemand hinter ihm saß, und dann hat er eine Prüfung gemacht, und dann hat er bestanden, und jetzt fährt er einfach alleine Bahn.
Ja, weißt du, was ich vor meiner ersten Fahrstunde auswendig
Oder auch zum
gelernt habe?
Beispiel bei einer, bei
Willst du
so
mich
einer Bus
verarschen?
oder bei einer Busfahrerin. Ich bin auch mal Bus gefahren vor einer Woche oder so. Da habe ich mir das auch gedacht.
Bist du fertig?
Holy crap!
Weißt du, was ich vor meiner ersten Fahrstunde auswendig gelernt habe? Übelster Bullshit eigentlich, ne? Aber ich habe mir gelernt, also ich habe gelernt,
Ich habe mir gelernt.
Ich habe gelernt, wann ich schalten muss. Und jetzt nicht irgendwie nach Gefühl, sondern irgendwie von 0 bis 10 km/h in den ersten, von 10 bis 20 km/h in den zweiten, weil ich dachte, wenn ich das nicht kann, darf ich nicht losfahren. Da, ich hatte so eine Angst, dass ich das erstmal gelernt habe. Ich habe nie wieder darüber nachgedacht, wie ich eigentlich schalten muss. Gott sei Dank, bin ich ehrlich, Gott sei Dank. Aber
Und genau
krank.
deswegen fahre ich in Automatik. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich fahre in letzter Zeit so wenig Auto, also ich fahre entweder Fahrrad oder Bahn.
Ja, dafür fahre ich für dich Auto mit. Ich fahre jeden Tag Auto zur
Ja,
Uni und zurück.
du wohnst halt auch auf dem Dorf.
Aber ich habe eine Bahnverbindung.
Aber ich habe eine Bahn. Dorf.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ach, ich habe eben noch erklärt, warum du aber nicht die ganze Zeit sagen sollst. Und jetzt erwähne ich es richtig oft, ne? Aber ich
Man
könnte
soll
auch.
aber nicht sagen, weil das die Konversation also da ein
Nein,
bisschen.
pass auf, pass
Oh,
auf.
fängt das jetzt schon wieder an?
Oh, passiv-aggressiv zu sein. Nein. Ich bin ja mittlerweile.
Mama, ich will nicht mehr!
Ich bin ja mittlerweile mit meinen Prüfungen durch und habe jetzt mein Studium. Und wir haben gelernt, dass aber, also alles, was du davor sagst, zerstörst du quasi mit dem Aber, weil es sich auf das, was danach kommt, fokussiert. Das heißt, wenn ich vorher sage,
Ich muss kurz unterbrechen, bevor du weiterredest. Das ist ein Zitat von Lisa Rinna, Real Housewives of Beverly Hills. It's whack-a-doodle-time. It is whack-a-doodle-time. Bitte schön. Fahren Sie fort.
ey, wir haben eben schon mal aufgenommen, dann war ich aber zu leise, ich war nur kurz Pipi machen und jetzt ist Ron eine richtige Diva geworden. It's dramatic.
Nein, aber du musst dir mal Real Housewives of Beverly Hills angucken.
Nein.
Das ist so geil. Oder Real Housewives of Salt Lake City. Oder Real Housewives of New Jersey. Oder New York City. Oder.
Okay, Ron, ich hab's verstanden. Es
Ja.
gibt viele Real Housewives.
Das ist richtig gut.
Nee. Ich bleib bei Grey's Anatomy, aber nur die älteren
Anatomy
Staffeln.
Grayson-Dosen. Apropos Dosenfutter.
Ey, ich komme gar nicht zu meinen Themen hier.
Ja, die Blechdosen. Boris und Loris, Loris und Boris sind wieder Blechdosen. Nee, das sind dann Blechbüchsen.
Blechbüchsen, ja. Wir sind wieder zurück nach fast einem Jahr. Oh,
And I am telling you.
Kylo! Hallo, meine Katze ist gerade reingekommen.
I'm not going.
Ja, Kylo geht safe gleich.
You're
Aber
the
wir sind
best
wieder
man
zurück.
I'll ever know.
Ich weiß, auf Ron hätten wir alle
There's
verzichten können.
no way I can ever
Aber das ist blöd, weil er mit auf dem Ron halt die Schnüss.
know. There's no way. No, no, no way.
Ich
Living
weiß,
without you. Yeah.
wir haben ihn alle nicht vermisst. Damit müssen wir jetzt aber leider leben. Was wollen wir machen, ne?
Folgt mir alle auf Instagram. Nein, Spaß. Auf the Gram. Wir sind wieder zurück. 18. Folge. ich bin nicht dran, Laura ist dran. Ich gebe einfach nur ab und an Laute von mir.
Das kennen wir ja auch alle von dir.
Ja. Wollen wir anfangen?
Das können wir sehr gerne machen. Ich erzähle ja heute. Also, wir fangen diesen Fall heute an mit einem Bild, was wir, glaube ich, so auch noch nie gemacht haben.
Nee, wir haben noch nie mit einem Bild angefangen.
Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Ich lasse dich jetzt einmal raten, wo dieser Fall heute stattfindet. Und du darfst gerne auch mal eine Vermutung abgeben.
Jetzt sag nicht um die Ecke von deinem Haus, weil dann, nee, dann brechen wir die Aufnahme ab und ich laufe weg. Nee. Ich lasse mein Auto hier, ist mir egal. Ich laufe von Königsdorf bis nach Rodenkirchen.
Ich habe, glaube ich, hier noch keinen großartigen Kriminalfall mitgekriegt. Aber ich zeige dir jetzt dieses Bild. Und du kannst ja einmal sagen, wo du vermutest, wo das geschossen wurde, also wo wir uns heute befinden. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne sagen, in welchem Jahr du glaubst, wo wir uns befinden. Okay?
Ich verspreche nicht zu viel. Amerika.
Ja, richtig.
30er, 40er Jahre?
Gar nicht so verkehrt. Also sehr, sehr gut. Weißt du, kannst du noch ungefähr sagen, welche Stadt du vermutest?
Also ich sehe hier auf jeden Fall Free Parking. Das finde ich toll.
Ganz toll. Sollte es in Köln auch öfter geben, bin ich ehrlich.
Ich würde ja gerne irgendwie sagen, dass das im Bundesstaat Kalifornien ist. Weil es gibt so Kalifornien-Vibes.
Welche Stadt vermutest du?
Los Angeles? Nee, oder?
Du bist Wahnsinn.
Echt jetzt?
Wir befinden uns im Jahr 1939 in Los Angeles, Kalifornien.
Boah, ey, guck mal.
Das war richtig gut.
Clean.
Das war wirklich...
Wow. Also man sieht halt viele so typische Autos aus den 30er, 40er Jahren. Die Straßen sind für Amerika typisch sehr, sehr breit. Mm. Palmen, alte Häuser, Gebäude. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der rechten Ecke... Ach nee, guck mal, das ist ein Supermarkt, Grocery. Und einfach gegenüber gibt's Free Parking. Was will man mehr? Und so ganz am Ende gibt's einen richtig fetten Turm.
Ja, ich war einfach vor 10 Jahren, das ist so lange schon her, war ich ja in Amerika, zwar in Chicago, nicht in Los Angeles, aber ich fand das so krass, wie groß und breit diese Straßen da einfach sind. Ich fand das genial. Manchmal kommen mir die Straßen ja ein bisschen eng vor. Aber, um zurückzukommen, wir sprechen heute über Patrick Wayne Kearney. Und ich habe dich ja auch schon mal gefragt, vor dem Fall gerade, ob du schon mal von ihm gehört hast.
Ich kenne Patrick Swayze.
Ja, Donksy Dingsy. Den kenne ich auch.
And I have... Okay, ja.
Geboren wurde Patrick am 24. September 1939 in Los Angeles. Also da, wo du das Foto gerade
beschrieben
hast. Also
das ist einfach ein Foto zum Zeitpunkt seiner
Geburt. Wo er
geboren
ist, ja. Damit du auch besser weißt, wo wir uns gerade befinden.
Born this way, baby.
Und wie es eigentlich zu der Zeit da überhaupt aussah. Er wächst in einem sehr instabilen Elternhaus auf. Also häufige Konflikte sind für ihn eine Alltagssituation. Er kriegt sehr oft mit, wie seine Eltern sich streiten und wie die beiden überhaupt nicht miteinander klarkommen. Was auch dazu führt, dass er in einem sehr emotional distanzierten Umfeld aufwächst. Er wird als Kind als sehr ruhig, introvertiert und sozial isoliert beschrieben. Weiter machen wir dann von 1946 bis 1953, also da war er 7 bis 14 Jahre alt, weil man da das erste Mal so ein bisschen was zu ihm sagen kann. Er ist in der Schule oder er wird als sehr, sehr, sehr intelligent beschrieben, wirkt aber weiterhin sehr isoliert, sehr für sich, sehr ruhig, sehr zurückgezogen. Er hat auch nicht viele Freunde. Er wird später als anders wahrgenommen. Also wie schon gesagt, sehr isoliert, sehr zurückgezogen, hat auch nicht großartig mit anderen interagiert. Was ich direkt dazu sagen kann, ist, dass sehr oft über Mobbing gesprochen wird. Allerdings, das habe ich auch vorher schon zu Ron gesagt, in vielen Berichten oder in vielen Quellen wird von Mobbing und auch von Tierquälerei gesprochen und auch geschrieben. Allerdings kann man das so an sich nicht nachweisen. Deswegen habe ich das jetzt nicht vertieft, weil es, wie gesagt, sehr viele Quellen gibt, die sagen, oh ja, er wurde super gemobbt und auch es wurde oft handgreiflich. Allerdings, wie gesagt, es steht auch in ganz, ganz vielen Quellen, die auch nachgewiesen sind, dass das einfach nicht stimmt. Das Wichtige, was man darüber sagen kann, ist, auch wenn er jetzt nicht gemobbt wurde, kann stille Isolation fast genauso schlimm sein. Also zurückgezogen, keine Freunde zu haben, du kannst mit niemandem wirklich über irgendwas reden, auch nicht über die Probleme von zu Hause, was man jetzt auch in den 40er Jahren vielleicht nicht so wirklich getan hat. Also zumindest nicht so wie heute, aber es ist halt trotzdem super, super schlimm, vor allem für einen Jungen, der teilweise nicht mal 10 Jahre alt ist. Er zieht sich während der Zeit zurück in seine eigene Welt und entwickelt während seiner Jugend so ein Interesse an Technik, was damals super krass war. Heute ist das ja total normal, ich interessiere mich für Computer, aber so in den 40er Jahren war das ja schon eine Neuheit, hinzugehen und zu sagen, ja, Technik ist auf jeden Fall etwas, was mich interessiert, und auch in der Zeit war das ja sehr revolutionär. Man kann aber auch sagen, dass dort in dem Zeitraum die ersten Hinweise auf Fantasien von Kontrolle und Dominanz entstehen. Im Alter zwischen 15 und 18 Jahren erkennt er dann seine Homosexualität und hat so einen inneren Konflikt zwischen Identität und gesellschaftlicher Norm, weil es einfach damals leider unfassbar verpönt und nicht anerkannt war, wenn du homosexuell warst oder ja, das ausgelebt hast, was dich glücklich gemacht hat. Das war damals leider nicht normal und dann warst du gesellschaftlich durch. Man muss aber dazu sagen, dass sich während der Zeit auch die Gewaltfantasien, die er hat, gezielt gegen Männer richtet. Also er stellt sich immer wieder vor, wie es ist, die Kontrolle über junge Männer zu kriegen, also in seinem Alter, um diese zu dominieren.
Also sprich dann so junge Männer im Alter von 18 bis Mitte 20?
Ja, so alt wie er zu der Zeit war. Also man spricht so in einem Zeitraum zwischen 15 und 18 Jahren, als er das so das erste Mal erlebt hat. Und er hat sich das auch vorgestellt, so Jungs in dem Alter zu dominieren, zu schikanieren, seine Gewalt und Kontrolle an ihn auszulassen. Was ich auch unfassbar interessant fand, war, dass er mehrere Sprachen gesprochen hat und das fließend. Möchtest du einmal raten, welche Sprachen er natürlich neben seiner Muttersprache noch fließend beherrscht hat?
Also Muttersprache, obviously Englisch?
Mhm. Ja.
Deutsch vielleicht?
Nein.
Okay, Italienisch?
Nein.
Spanisch?
Spanisch ist eine Sprache.
Französisch?
Denk mal eher so in den asiatischeren Raum.
Chinesisch?
Ja.
Koreanisch?
Nee.
Japanisch?
Ja, er sprach fließend Spanisch, Japanisch und Chinesisch. Und das finde ich so bemerkenswert, dass du diese 3 Sprachen wirklich fließend beherrschst.
Und die hat er wo gelernt?
Teils in der Schule, teils auch hat er sich die einfach gelernt. Oder?
Crazy.
Fand ich auch wirklich Wahnsinn. Vor allem so komplizierte Sprachen wie Japanisch oder Chinesisch fand ich wirklich, wirklich interessant. Im Jahr 1957 macht er dann seinen Abschluss an der High School und tritt danach der United States Air Force bei und wird dann in Texas stationiert. Und da, also ich zeige dir jetzt ein Bild, damit du überhaupt mal weißt, von wem wir hier überhaupt reden. Das Bild stammt nicht aus der Zeit, weil es wirklich sehr, sehr wenig Bilder von diesem Mann gibt, aber damit du überhaupt mal verstehst, von wem ich dir und auch euch überhaupt jetzt erzähle, jetzt kriegt ihr jetzt ein Bild. Das Bild könnt ihr euch natürlich auch angucken auf
Instagram, da heißen wir don'tkillandtalk_podcast.
Genau.
Ich weiß nicht wieso, die Leute, die den Musiker vielleicht kennen, also sehr weit entfernt, aber er sieht ein bisschen aus wie Chet Baker. Das ist ein Jazzmusiker aus der Zeit auch. Ja, auf jeden Fall. Kurzhaarfrisur, richtig fette Geheimratsecken, heiliger Bimba. So richtig fette, die gehen so richtig weit zurück. So noch schlimmer als bei mir. Ja, dann halt so eine typische Ray-Ban Brille, dieses typische Brillengestell.
Ich finde, er sieht aus wie ein Professor.
Ja, und das eine Ohr steht mehr ab als das andere. Aber das hat was. Ich finde das cool irgendwie.
Und wie wirkt er auf dich?
Freundlich.
Mhm.
Also mit seinem kleinen Grinsen oder ich weiß nicht, ob das ein Grinsen ist. Also er zieht halt.
Aber er wirkt sehr freundlich.
Genau, er zieht halt die linke Lippe, die Ecke der Lippe hoch. Er wirkt dann, ja genau, er wirkt halt freundlich, ne? Hemd, Krawatte, also generell, glaube ich, Anzug oder so. Korrekter Typ.
Ja, ich, also, wie gesagt, ich finde, der hat einfach irgendwas.
Der hat irgendwie so.
Professorartiges, bin
ja,
ich ehrlich.
Und er hat trotzdem eine empathische Ausstrahlung.
Ja. Patrick wird während seinem Aufenthalt an der oder in der Air Force als überdurchschnittlich intelligent beschrieben. Allerdings verstärkt sich während dieser Zeit auch stark die soziale Isolation. Also wie gesagt, sozial isoliert war er ja schon immer. Allerdings wirkt das in der Zeit einfach nochmal viel, viel stärker. Zwischen 1960 und 67 arbeitet Patrick als Flugzeugingenieur bei Hughes Aircraft und wird da auch als unauffällig, aber als sehr, sehr zuverlässiger Mitarbeiter beschrieben. Also man kann sich immer auf ihn verlassen, er ist immer da. Er beginnt Kontakte zu jungen Männern zu suchen und verbindet zu der Zeit so das erste Mal Sexualität mit Kontrolle und Dominanz. Also das, was er sich in seiner Jugend schon als Fantasie vorgestellt hat, fängt jetzt an für ihn Realität zu werden. Und es ist wirklich direkt diese Verbindung da, dass er seine Dominanz zeigen muss. Circa 1962 kommt dann der Wendepunkt. Seine Gewaltvorstellung, also das, was er vorher so in Anführungszeichen leicht ausgeführt hat, wird jetzt zur Realität. Seine erste Tat basiert auf Erzählungen. Deswegen kann man sich im Nachhinein auch darüber streiten, ob das jetzt hundertprozentig so passiert ist oder nicht. Aber die Aussagen stammen von ihm. Deswegen liegt die Vermutung schon nahe, dass das wirklich so passiert ist. Er ist zu dem Zeitpunkt ungefähr 22 bis 23 Jahre alt, also ungefähr so alt, wie wir jetzt sind. Kearney trifft zufällig einen jungen Mann, der nach Erzählungen frühe 20 ist und bietet ihm eine Mitfahrgelegenheit an, was damals auch wirklich nicht unüblich war. Also Mitfahrgelegenheit, das macht mir ja teilweise Trampen immer noch. Das Opfer steigt freiwillig ein, dann bringt Kearney das Opfer an eine abgelegene Stelle und greift ihn relativ plötzlich an und tötet ihn mit einem direkten Kopfschuss. Nach der Tat führt er sexuelle Handlungen durch und verbindet somit die Gewalt mit der Sexualität. Das ist für ihn ein Bedürfnis nach Kontrolle, weil sich das Opfer natürlich nach dem Tod nicht mehr wehren kann. Ein entscheidender Moment ist das hier, weil das der Beginn von einem Muster ist und aus dieser Fantasie, die er die ganze Zeit gehabt hat und auch ja, an einem lebenden Menschen nicht ausführen konnte, ist eine Handlung und Realität geworden. In den nächsten 10 Jahren entwickelt er daraus ein System, also ein Modus operandi, was mit Phase 1 anfängt und somit der Auswahl. Kearney sucht sich immer junge Männer, meistens per Anhalter, weil es auch damals dadurch einfach unfassbar schwer war, irgendeine Zurückverfolgung. Heißt das Zurückverfolgung? Rückverfolgung, oder?
Zurückverfolgung. Kann man beides, glaube ich, sagen.
Ich glaube auch, aber Rückverfolgung klingt auf jeden Fall professioneller. Wir sind hier ja professionell. Es ist einfach schwieriger als Anhalter irgendwie, dass man das verfolgen kann. Wie ist das jetzt abgelaufen? Wo ist er überhaupt mitgefahren? Und einfach, weil es damals so üblich war, dass Menschen einfach mitgenommen wurden, war das auch wirklich schwer dann herauszufinden. Die zweite Phase wurde oft als Kontrolle beschrieben. Die Opfer waren dadurch, dass sie in einem Auto waren, in einem geschlossenen Raum. Und es gab eigentlich nie wirklich einen Kampf, weil es eine Art Überraschungseffekt war. Das Auto war abgeschlossen. Kearney hat in den meisten Fällen eine Waffe gezogen. Es gab keine Möglichkeit für einen Kampf, weil es sehr, sehr schnell ging. Was zur Phase 3 der Tötung führt. Es waren häufig schnelle Kopfschüsse und es war keine emotionale Eskalation. Also die Opfer hatten keine Zeit, sich zu wehren, weil es überraschend war und er hatte an sich keine Zeit zu zögern oder sich das nochmal neu zu überlegen, weil es dann einfach passieren musste in seinen Augen. Die Phase 4 beschreibt, was er nach der Tat getan hat. Er hat die Leichen ja meistens nach Hause transportiert und sexuelle Handlungen mit dem Körper vorgenommen. Bei ihm war das, also was man ja auch Nekrophilie nennt, und für ihn war das so wichtig, weil er da auch einfach wieder diese totale Kontrolle hatte. Also diese Fantasie, die er mit 15, 16 entwickelt.
Also der hatte vorher gar keinen Sex mit denen und auch keine sexuellen Absichten, sondern hatte wirklich dann nur die sexuellen Absichten oder Sex mit ihm, nachdem sie schon tot waren.
Ja, für ihn war es wichtig, diese Kontrolle zu haben, und eine Person, die lebt, kann sich jederzeit wehren und sagen, ich möchte das nicht oder ich habe da auch einfach keine Lust drauf oder was weiß ich. Und wenn die halt tot sind, können die sich nicht wehren. Und das war für ihn einfach das Wichtige, dass er die Kontrolle hatte, dass er auch die Dominanz ausstrahlen konnte, die er die ganze Zeit haben wollte. Das Opfer kann auch nicht widersprechen. Das führt halt wieder zu dieser Kontrolle zurück. Bei der Phase 5 ging es um die Zerstückelung. Er ist nämlich irgendwann so vorgegangen, dass er die Opfer zur Beweisvernichtung und Distanzierung zerstückelt hat und in Müllsäcke gepackt hat, was ihm irgendwann den Namen Trashbag Killer verschafft hat. Sagt dir der Name etwas?
Trashbag sagt mir was, aber Trashbag Killer, nee.
Also ich muss sagen, ich habe da vorher schon mal von gehört, habe mich da aber nie großartig mit beschäftigt. Muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du die Person googelst, könnt ihr auch gerne mal machen. Man findet Beiträge, man findet sogar einen Wikipedia-Beitrag, aber das ist ja nicht ausführlich, nicht großartig. Das ist einfach, ja okay, er hat die Menschen getötet und in Trashbags
also
gepackt.
Viel ist über ihn nicht bekannt.
Nein, was ich krass finde, weil der Name taucht an sich schon hier und da mal auf. In der Phase 6 ging es dann um die Entsorgung, was auch wichtig für den Namen später von ihm war. Er hat die Trashbags nämlich entlang des Highways versteckt oder rausgeworfen und verteilt, was zu einer großen Streuung geführt hat, was auch einfach die Ermittlungen erschwert hat. Wenn du keinen bestimmten Platz hast, wie zum Beispiel bei Fritz Honka, wo er die ganzen Leichen bei sich zu Hause versteckt hat. Und hier hast du eine riesige Streuung, weil er das immer an anderen Orten getan hat. Also er hat die immer woanders ausgesetzt quasi. Was ich dann auch super interessant war, war nämlich, dass er ab 1970 in einer Beziehung war mit David Hill. Und bevor ich dir etwas über die beiden erzähle, zeige ich dir ein Bild. Also es ist kein Bild von den beiden, es sind zwei Bilder von den jeweiligen beiden. Und du kannst ja einfach mal beschreiben, wie du die beiden wahrnimmst.
Patrick trägt hier aber dann jetzt keine Brille, sondern eine Sonnenbrille? Sieht so sonnenbrillig aus.
Nee, es ist seine normale Brille.
Okay. Auf jeden Fall schon was älter. Sieht aber noch immer sympathisch aus.
Ja.
Noch immer so dieser Professor-Charme.
Nee, ich finde, jetzt könnte er Sachbearbeiter sein.
Nee, nicht Sachbearbeiter. Doch, Verbeamteter bei der Stadt Köln.
Das finde ich jetzt nicht.
Doch, schon so, also so ein bisschen. Oder beim Finanzamt.
Ja, er ist ein Finanzfritze.
So. Hätte ich nicht gedacht.
Was hättest du nicht gedacht, dass er das vom ersten Bild ist oder dass er mordet?
Dass der den pullen kann.
Ach so.
Hätte ich nicht gedacht. Der hat einen Schnäuzer, der hat so dieses
David
Karo,
jetzt, ja.
David. So ein Karo-Hemd, Holzfällerhemd, auch eine kurze Frisur, keine Geheimratsecken. Und der sieht wirklich sympathisch aus.
Ja, er erinnert mich ein bisschen an Adam Sandler.
Ja, check ich.
Ja?
Ja. Ich sehe Adam da auch.
Als Gesuchtbild. Hill, also.
Aber hätte
ja?
ich wirklich nicht gedacht. Krass. Wie haben die sich kennengelernt?
Also es wird in ganz vielen Berichten darüber geschrieben, dass die sich während der Army-Zeit kennengelernt haben.
Ach, also die kannten sich schon länger und so.
Nein, die haben sich.
Ah, okay.
Also das ist falsch, oder es sind viele Falschaussagen. Weil Hill, also David Hill, wesentlich jünger ist als Kearney, also dass die beiden sich während dem Militär getroffen haben, ist relativ unwahrscheinlich. Patrick ist kontrollierend und hat wenig Erfahrungen mit Beziehungen, während David ja so eine Art Abhängigkeit zu Patrick entwickelt. Die Beziehung ist kurzzeitig stabil, allerdings treten immer wieder Verlustängste und vor allem auch Eifersucht auf. Sie ziehen zusammen nach Redondo Beach und führen nach außen wirklich normales Leben. Also auch die Nachbarn sagen später aus, dass sie nie irgendwie Streit mitbekommen haben oder irgendwas Auffälliges. Das war einfach ein homosexuelles Pärchen, was da gelebt hat und was auch immer sehr glücklich nach außen gewirkt hat. Hill verlässt Kearney mehrfach, er kommt aber immer wieder zu ihm zurück, was auch vermuten lässt, dass einfach so eine Art Abhängigkeit in dieser Beziehung besteht. Vielleicht auch einfach, weil Hill diese Kontrolle gebraucht hat, die Kearney einfach ausgestrahlt hat. Man weiß es aber nicht 100%. Was man aber sagen kann, ist, dass während den Trennungsphasen die Zunahme der Morde rapide ansteigt. Also immer, wenn die sich getrennt haben, kam es zu mehr Morden. Die Frage, die dabei entstanden ist oder die später dabei entstanden ist, ob David von den Morden wusste. Es gab Verdachtsmomente, allerdings wurde Hill nie verurteilt. Also man kann vermuten, dass er wusste, was sein Partner getan hat, aber man kann es nicht, kann es ihm nicht nachweisen, dass er das wirklich wusste. Die in Anführungszeichen Eskalation folgte dann zwischen 1970 und 1977, weil die Taten sich einfach gehäuft haben und das Risiko, erwischt zu werden, einfach immer mehr gestiegen ist, weil auch seine Selbstsicherheit gewachsen ist. Kearney ist immer davon ausgegangen, dass er nicht erwischt wird und dass es eigentlich, ja, eine sichere Sache ist, die er da tut. Das Problem für ihn war allerdings, dass zu dieser Zeit auch andere Mörder aktiv waren, wie zum Beispiel Randy Kraft oder William Bonin. Das hat einfach dafür gesorgt, dass die Polizei viel wachsamer geworden ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass es für die Polizei ein Riesenproblem war, weil sich die Fälle vermischt haben. Man hat halt diese Trashbags gefunden oder zum Teil auch einfach zerstückelte Leichen, konnte die ja aber nicht so wirklich zuordnen, weil es drei verschiedene Mörder gab. Das heißt, es gab auch drei verschiedene Vorgehensweisen, was so ein großes Problem für die Polizei dargestellt hat, aber halt auch gleichzeitig für die Mörder. Die Schwierigkeit in diesen Ermittlungen war dann, dass es keine klaren Tatorte gab und es gab auch keine direkten Zeugen. Und viele Opfer waren einfach nicht mehr identifizierbar. Das war teils durch die Zerstückelung, aber auch teils, weil man sie einfach nicht direkt gefunden hat. Also wenn man die an einem Highway rausgeschmissen hat, war das einfach, hat man die wesentlich später gefunden durch Zufall oder weil man dann halt irgendwann konkret danach gesucht hat. Aber währenddessen ist halt super viel Zeit ins Land geflossen. Und auch das Problem mit den direkten Zeugen war halt relativ groß. Weil wie schon am Anfang erwähnt, so ein Trampen oder per Anhalter mitfahren, das war nichts Besonderes zu der Zeit. Das war einfach totale Normalität. Auch wenn man mitgekriegt hat, dass jemand gefragt hat, ey, soll ich dich mitnehmen oder sowas, das war nicht alarmierend, das war einfach komplett normal. Im Juli 1977 kommt es dann aber dazu, dass die Ermittler sich immer mehr in Richtung Kearney bewegen. Also er kommt langsam in den Verdacht und der erkennt die Gefahr und flieht mit David Hill nach Texas. Weil für ihn klar ist, wenn er da bleibt, ist es für ihn vorbei. Allerdings bleibt er da nicht lange, weil er am 31. Juli sich dazu entscheidet, sich in dem Riverside County selbst zu stellen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil die vermutlich nicht auf den gekommen wären. Der ist ja geflohen. Was hältst du davon?
Warum? Ich verstehe einfach nicht, warum der sich gestellt hat, wenn er doch geflohen ist. Also das hätte ja alles geklappt.
Das fand ich auch krass, weil vor allem die Taten sind in Los Angeles passiert. Natürlich Texas kannte er, weil er da bei der Air Force war. Aber er ist hingegangen und hat sich gestellt und die Vermutung hierbei liegt einfach, dass er die Kontrolle behalten wollte und auch keine dramatische Festnahme haben wollte. Wären die da wahrscheinlich eher hintergegangen und hätten ihn dann gesucht und eine Fahndung ausgeschrieben. Also die haben auch irgendwann Fahndungen ausgeschrieben, aber dadurch, dass er einfach hingegangen ist und hat gesagt, okay, ich bin das, ich stelle mich, war das nicht so dramatisch.
Aber wenn die beiden, also Patrick und David, so abhängig voneinander waren, müsste man doch eigentlich dann denken, dass einer von den beiden irgendwie sich dann zurückhält oder was auch immer oder komplett ausrastet.
Ja.
Das macht keinen Sinn für mich, wenn die so krass abhängig waren, wenn die sich mehrmals getrennt haben.
Mhm.
Und dann aber wieder im Endeffekt zusammengekommen sind.
Also die Abhängigkeit in der Beziehung lag tatsächlich bei David Hill und nicht an sich bei Patrick Kearney. Er war das Kontrollierende in der Beziehung und David Hill war die treibende Kraft in dieser Beziehung, die immer wieder zu ihm zurückgekommen ist, weil er diese Kontrolle brauchte, weil er abhängig von ihm war. Und ich denke mal, Kearney, oder so wie man das in den Berichten liest, wollte einfach nicht, dass ihm die Kontrolle genommen wird, selbst zu entscheiden, was mit ihm passiert. Das ist ja auch, was sich quasi durch sein ganzes Leben gezogen hat. Er hat die Kontrolle über andere Menschen behalten und diese Kontrolle wollte er jetzt nicht abgeben.
Aber er hat ja die Kontrolle, die er vorher über die anderen Menschen hatte, nur erreicht, weil er sie umgebracht hat.
Ja.
Deswegen, das ist ja dann wiederum eine andere, was heißt eine andere Art von Kontrolle? Das ist ja gefühlt dann schon gar keine Kontrolle mehr. Das ist ja eigentlich dann so eine Art, vorsichtig gesagt, von, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe auf.
So interpretieren wir das.
Das ist dann gefühlt schon eine Art Kontrollverlust?
Ja, eben nicht. Weil wenn die Polizei hingeht und nimmt dich fest, ist das ein Kontrollverlust. Du kannst nicht darüber bestimmen, ob du festgenommen wirst oder nicht. Aber in dem Moment, wo er hingeht und stellt sich, behält er ja die Kontrolle, weil er hingeht und sagt, okay, ich habe das getan, ich habe mich gestellt. Du kannst dir jetzt aber ein weiteres Foto von ihm angucken. Und zwar war das kurz nach seiner Festnahme. Beschreib ihn doch mal.
Oh, guck mal, mit Bart sieht er besser aus.
Findest du?
Ja. Der Bart steht ihm mehr. Jetzt sieht er wieder mehr aus wie ein Professor. Und ich glaube, der hat wieder eine neue Brille. Und das Haar ist auch ein bisschen voller. Aber er hat irgendwie so einen enttäuschten Gesichtsausdruck. Nee, nicht enttäuscht, einen leeren.
Beschreib mal, was du auf dem Bild siehst.
Naja, so einen alten Polizeivan, einen Polizisten.
Mhm.
Wäre der Polizist, wäre das sein Macker? Wäre das sein Freund? Das wäre krass. Das wäre fast. Aber ja, auf jeden Fall. Der hat halt so eine Uniform an, die man im Gefängnis trägt oder wie man das auch immer nennt.
Ja.
Ich schätze mal, weil es so aussieht, dass der in Handschellen ist.
Ja.
Und er hat irgendwie so einen leeren Gesichtsausdruck. Also er hat nicht mehr so ein empathisches Auftreten.
Na gut, man sieht ihn jetzt auch von der Seite,
ja,
ne?
Klar,
aber er wirkt nicht mehr so
nee.
Froh, wie er auf den Bildern wirkt, ja.
Ausgesaugt.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen.
Zwischen 1977 und 78 gesteht er detailliert mindestens 21 Morde. Es wird aber vermutet, dass es noch mehr sind.
21 Morde?
Ja. Was ich sehr, sehr interessant finde, was aber auch ein bisschen die Recherche erschwert hat, es gibt keine Namen von den Opfern. Gar nichts. Man kann
keine Namen, keine Bilder, kein gar nichts?
Überhaupt nicht. Was man dazu auch sagen kann, als er die Menschen entführt hat, also die jungen Männer, wird er ja nicht nach dem kompletten Vor-, Zweit- und Nachnamen gefragt haben. Und dadurch, dass diese Trashbags erst wesentlich später teilweise gefunden wurde, konnte man die auch teilweise gar nicht mehr identifizieren. Man kann ihm 21 Morde nachweisen, weil er die auch wirklich detailliert gestanden und beschrieben hat. Man geht aber tatsächlich von wesentlich mehr aus. Während er das alles beschreibt, wirkt er sehr ruhig und sachlich. Die Ermittler sagen später über die Vernehmung aus, dass er über die Taten gesprochen hat, als wären es technische Abläufe. Also als würde er einfach erklären, was er da getan hat. Es war das so ein normaler Arbeitstag, den er da rekonstruieren sollte. Und das ist schon während dem ganzen Prozess auch immer wieder vorgekommen, dass man gesagt hat, okay, er hat das so emotionslos erzählt. Du gehst nicht davon aus, dass dieser Mann 21 Morde einfach so begangen hat, aber er hat immer sehr, sehr emotionslos reagiert und gehandelt.
Also gefühlt schon, als würde er einfach von seinem langweiligen Bürojob erzählen.
Ja, als wäre das etwas, was man alltäglich tut.
Mhm.
Im Jahr 1978 folgt dann der Prozess und auch das Urteil. Kearney kooperiert und vermeidet somit die Todesstrafe. Jetzt eine Frage an dich, wie ich das ja sehr gerne stelle. Was denkst du, ist das Urteil? Wie viele Jahre bekommt er?
Lebenslang?
Er bekommt eine lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Denkst du, also was ist deine Meinung dazu?
Naja, er hat 21 Menschen umgebracht,
ja.
Nachgewiesen.
Ja.
Und vermutet wird noch mehr.
Also mehr als fair.
Ja.
Und zum Schluss, ich habe zwar am Anfang gesagt, es gibt nicht viele Bilder, aber habe ich dir nochmal ein Bild mitgebracht. Und zwar sieht man ihn da im oder nach einer Gerichtsverhandlung.
Warum sieht er so glücklich aus?
Jetzt findest du, sieht er wieder glücklich aus? Muss man ja. Auch kurz das Bild aufrufen.
So ein bisschen, okay, das lief jetzt nach Plan. Gut, lief nach Plan.
Ich finde übrigens, es sieht aus, als hätte er eine Zwangsjacke an, war es aber nicht. Aber ich finde, das ist ein ganz komisch geschnittenes Oberteil.
Ja, ja. Ist das im Hintergrund sein Freund? Ist das David? Nee, ne?
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil das auf dem Bild nicht beschrieben wird. Ich kann es mir vorstellen.
Aber der hat hier sehr stark, also der ist hier echt dünner geworden.
Ja.
Also so körperlich hat er sich krass verändert. Weniger Haare, der Bart ist gefühlt weg.
Ja.
Irgendwie die Augen haben krasse Augen, also der hat krasse Augenringe. Mhm.
Aus dem Bart ist ein Schnörres geworden, aber so ein, ich finde so ein Sheriff-Schnörres.
Ja.
Aber ich finde, wenn du über das erste Bild nachdenkst und dann halt das Bild siehst, das könnten auch unterschiedliche Menschen sein.
Ja.
Das war die Geschichte von Patrick Wayne Kearney, a.k.a. dem Trashbag-Killer.
Also der Name ist schon cool.
Ja.
Trashbag-Killer.
Ich finde auch seinen richtigen Namen, also Patrick Wayne Kearney. Kearney, finde ich, ist an sich auch schon ein cooler Name. Aber ich finde auch, wenn du ihn siehst und den Namen hast, du gehst ja, also an einem Namen kann man das ja nie festmachen, aber ich finde, wenn du ihn siehst, du gehst einfach gar nicht davon aus, was einfach hinter ihm steckt.
Mhm.
Oder was er getan hat.
Tori Maddox liegt gerade auf meinem Bauch und schnurrt.
Ja.
Er möchte auch in den Podcast rein, er möchte auch etwas sagen.
Nee, aber dafür, dass es so wenig Informationen gibt, finde ich, ist das schon ein bisschen sehr ausführlich. Und das ist aber, das ist krass, dass 21 Morde nachgewiesen werden können und der Rest einfach nicht.
Naja, alles, wonach man gehen konnte, kam halt wirklich von ihm. Also diese 21 Morde hat er beschrieben. Hätte er das nicht getan, wäre man wahrscheinlich nicht so dahinter gekommen, wie man es am Ende tun konnte. Also ihr seid auch mit den ganzen Recherchen, es gibt halt Dinge, die waren super ausführlich erklärt, wie zum Beispiel, dass er als Kind sehr isoliert war oder die Beziehung zu seinem Partner. Aber besonders zu den, ja, zu den Morden und zu den Fällen, wie das eigentlich wirklich passiert ist, kann man nur sagen, dass er halt seinen Modus operandi hat und dass es eigentlich immer mit einem Kopfschuss erfolgt ist. Und es einfach darauf basiert, dass er die Kontrolle und die Macht behält, die er so an sich nie hatte im realen Leben und halt deswegen so gehandelt hat. Bist du sprachlos, oder?
Ich finde das krass, dass der die einfach so, dass der die Leute immer so kaltblütig umgebracht hat. Also das, was heißt kaltblütig? Ich meine das in dem Sinne, ja, kaltblütig, in, so wie es, was das Wort halt bedeutet, und aber auch zugleich, der hat denen einfach gar keine Chance gegeben. Also es war wirklich wie so eine Aufgabe abarbeiten.
Ja. Aber
so schnell wie möglich rum und fertig.
Es ist kaltblütig, aber ich finde auch durch diesen Schuss macht er das auch sehr unpersönlich.
Ja.
Weil es wird ja auch oft beschrieben, dass so ein Schuss durch eine Waffe wesentlich unpersönlicher ist, als zum Beispiel mit einem Messer zu attackieren.
Ja, sonst hatte ja bis jetzt, also die meisten Fälle, die wir hatten, da hatte jeder Täter, jede Täterin hatte halt ein Motiv.
Ja.
Aber so ein, also was heißt ein Motiv? Ein Stil, kann man das so nennen?
Nee, das hatte er ja theoretisch auch. Aber zum Beispiel, ich gehe jetzt nochmal zu Honka zurück, weil das ein Fall ist, den ich ja auch gemacht habe, oder auch Manson, aber Manson hat ja meistens nicht selbst gehandelt. Honka hat die meisten seiner Opfer ja stranguliert, aber das ist, was ich damit meine, zum Beispiel mit einem Messer oder strangulieren oder so, ist ja auch eine teils körperliche Anstrengung, weil es zu einem Kampf kommt. Und diesen Kampf hat er ja gar nicht erst beginnen lassen. Er, Sin, hat einen Kopfschuss gegeben und dann war die Situation erledigt. Also er hat sich ja nicht großartig in einen Kampf oder in eine Möglichkeit begeben. Und das finde ich so krass. Das ist dann doch irgendwie, es war sehr schnell. Die Opfer konnten sich nicht wehren, weil es dafür gar keine Möglichkeit gab. Aber es war relativ, ja, nicht körperlich. Es war einfach bedacht und schnell. Und dann halt diese Nekrophilie, diese körperliche und sexuelle Begierde an diesem toten Menschen, weil er einfach dann die Kontrolle darüber hatte. Und darum ging es ihm ja generell, die Kontrolle über das Leben und den Tod und die sexuelle Begierde anderer Menschen zu haben.
Maddox ist genauso sprachlos wie ich.
Ja, das war es mit Folge 18 von Don't Kill and Talk. Und ich vermute, da wird jetzt nicht noch ein Jahr bis zur nächsten Folge Pause sein.
Nein, Leute, wir sind in 2 Wochen wieder an einem Donnerstag zurück.
Das können wir euch versichern. Und ja, dann ist Ron wieder da.
Ja.
Als also, Fallvorleser.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich bin schon hier. Ich bin schon anwesend.
Ja, das stimmt.
Ja, also, wir hören uns in 2 Wochen am Donnerstag.
Okay. Bis dann. Tschö.
Goodbye, my lover.
Goodbye, my friend.
You have been the one. You have been the one. Das war mein Mariah Carey Moment. Dankeschön. Tschüss.